Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jetzt geht es uns um Russlands Oligarchen. Machthaber Putin hat sie ja inzwischen alle gefügig gemacht, sind wichtige Stützen seines Regimes. Viele von ihnen sind ja mit Sanktionen belegt. Aber was ist eigentlich mit dem Kunstbesitz dieser Milliardäre? Er ist jedenfalls prominent und groß und reicht von Hauptwerken von Leonardo da Vinci bis hin zu Andy Warhol. Die Ukraine hat nun eine Datenbank aufgebaut, in der diese Sammlungen gelistet werden, damit öffentlich wird, zu wem diese Kunst gehört. 300 Objekte sind bereits gelistet im Wert von 1,3 Milliarden Dollar. Und Kollege Stefan Goldorf hat sich das Ganze genauer angeschaut. Welchen Eindruck haben Sie von dieser Datenbank?
Naja, es ist eine ziemlich provisorische, würde ich sagen. Also da tauchen zwar jede Menge große Namen auf, die natürlich dann auch für Aufsehen sorgen. Also von El Greco und Botticelli als Altmeister über Chagall und Gauguin und Van Gogh und Renoir in der klassischen Moderne bis hin zur Gegenwart, zu Lucian Freud, zu David Hockney, zu Andy Warhol. Russische Künstler natürlich wie Kasimir Malevich und andere auch stark vertreten. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass das so auf dem neuesten Stand ist. Wenn man sich mal anguckt, welchen Oligarchen das zugeordnet wird, dann habe ich da zum Teil als Laie durchaus andere Informationen, wem diese Werke heute gehören. Und da muss man sagen, da hat man wahrscheinlich in der Ukraine im Moment auch andere Sorgen gehabt, als da sehr sorgfältig zu recherchieren, welche Bilder sich im Moment wo befinden.
Haben Sie da Beispiele für falsche Zuordnungen?
Ja, also da ist ein Name, der auftaucht, der von Dmitri Rybolovlev, der viel Geld gemacht hat mit Düngemitteln und anderen Chemikalien, auch mal als Putin-Freund gegolten hat. Er selbst sagt, das sei er im Moment nicht mehr. Das ist der Mensch, der irgendwann mal den Salvator Mundi von Leonardo da Vinci weiterverkauft hat für 450 Millionen. Aber wenn ich sage weiterverkauft, dann ist da schon klar, er hat ihn nicht mehr. Dieses Bild befindet sich heute in einem arabischen Emirat. Dasselbe gilt für Bilder von Gustav Klimt, die berühmten Seeschlangen, die er mal gehabt hat. Da weiß man, dass die heute einem chinesischen Sammler gehören. War auch in einer Ausstellung in Amsterdam gerade ganz öffentlich so zu sehen. Das gilt für Rybolovlevs Bilder von Van Gogh und von Gauguin und von Picasso, die alle inzwischen wieder verkauft sind. Und wenn die Ukraine jetzt sagt, wir geben die Hinweise, wem diese Bilder im Moment gehören, damit potenzielle Sammler, Käufer aufpassen können, dann ist das zwar keine bewusste Irreführung, aber dann ist das jedenfalls keine verlässliche Aussage, die da im Moment getroffen wird.
Also an der Verlässlichkeit dieser Datenbank muss offenbar noch weiter gearbeitet werden. Ist das denn grundsätzlich ein sinnvolles Instrument, um Kunstverkäufe aus den Sammlungen von Oligarchen zu verhindern?
Das ist es auf jeden Fall, denn darauf weisen nicht nur die ukrainischen Behörden selbst hin, sondern inzwischen auch Interpol, dass Kunst nach wie vor eine gute Gelegenheit ist, Gelder zwischen Ländern hin und her zu schieben, auch wenn man mit Sanktionen belegt ist. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Wenn ein russischer Oligarch ein Gemälde, ein großes Seerosengemälde von Claude Monet besitzt, dann muss er das gar nicht in Moskau oder auf dem Land in seiner Datscha hängen haben. Dann kann sich das durchaus in einem Zollfreilager in Zürich oder in Singapur oder irgendwo anders auf der Welt befinden. Und da kann jemand hinfahren und kann sich das da angucken. Das ist sogenanntes extraterritoriales Gebiet, also nicht nur steuerfrei, sondern auch die Verfolgungsbehörden haben da nur sehr geringe Möglichkeiten einzugreifen. Es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese festungsähnlichen Zollfreilager speziell für Kunst einzurichten. Und dann kann der sich das dort angucken und kann sagen, ja, gefällt mir. Und dann wird das Geld irgendwo auf der Welt auf ein Nummernkonto überwiesen. Und dann hat das Bild den Besitzer gewechselt, ohne dass es dafür jemals physisch bewegt werden musste.
Das heißt, diese Kunstsammlungen etwa einzuziehen oder sie zu beschlagnahmen, wie es ja schon bei Yachten zum Beispiel oder anderen Objekten passiert ist, Immobilien, das könnte schwierig werden?
Das ist so gut wie unmöglich. Einige Länder, die Schweiz zum Beispiel, haben da zwar die Regularien verändert und haben jetzt etwas mehr Zugriffsmöglichkeiten, aber selbst die haben keinen verbürgten rechtlichen Anspruch darauf, überhaupt zu erfahren, wer was in diesen extraterritorialen Lagern aufbewahrt, geschweige denn reinzugehen und einfach mal auf Verdacht nachzugucken. Das ist äußerst schwierig. Und wenn man dann sieht, dass vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls zwei Gemälde von Monet auf einer russischen Yacht, die in Norwegen festgemacht hatte, sichergestellt werden konnten. Das immerhin war möglich. Dann sind das eher Glückstreffer, weil diese Momente, in denen solche wertvolle Kunst dann doch wieder in der Öffentlichkeit auftaucht, die sind so rar, weil die Oligarchen natürlich genau wissen, dass sie diese Fehler eigentlich gar nicht machen dürfen.
Und abschließend noch die Frage, um zurückzukommen zum Ursprung unseres Gesprächs, zu dieser ukrainischen Datenbank, die also Kunstbesitz russischer Oligarchen aufführt und die ja durchaus nicht nur verlässliche Informationen hat. Sie haben es ja schon erwähnt, dass es da ein paar Zuschreibungen gibt, die einfach nicht korrekt sind. Welche Institutionen, welche Quellen könnten denn den Ukrainerinnen und Ukrainern, den staatlichen Stellen helfen, diese Datenbank besser zu machen?
Es gibt eine sehr gute Database, die tatsächlich Interpol führt und die ist auch im Netz offen zugänglich und seit anderthalb Monaten gibt es die sogar als App für Smartphone. Also selbst Sie, Herr Balzer, und ich könnten gucken, wenn wir unseren nächsten Van Gogh kaufen, ob der sauber ist oder ob da irgendwas hintersteckt. Ich glaube, man sollte sich tatsächlich auf diese großen multinationalen Organisationen verlassen. Die wissen ziemlich genau, was sie tun und die müssen sich im Moment, Gott sei Dank, auch nicht um andere Dinge kümmern, wie es die ukrainischen Behörden müssen.
Der Versuch, der schwierige Versuch also, an die zum Teil fragwürdig zusammengekommenen Kunstsammlungen russischer Oligarchen zu kommen, darüber habe ich mit Stefan Goldehoff gesprochen. Vielen Dank.
Gerne.